BR Heimat lesen.
Willkommen am Sonntagabend bei Heimat lesen. Auch heute geht es um einen ganz großen in der Riege der namhaften bayerischen Schauspieler, Karl Obermeier. Als Manni Kopfeck in der Serie Monaco Franze hat er sich an der Seite von Helmut Fischer in die Herzen der Fernsehzuschauer gespielt. Doch es wäre falsch, ihn darauf zu reduzieren. Mit feinen Nuancen in seiner Darstellungskunst, mit sparsamen Gesten und seiner altbayerischen Sprache hat er seine Figuren unnachahmlich charakterisiert. Mit den großen Schauspielern seiner Zeit muss er in einem Atemzug genannt werden. Gustl Beyerhammer, Ruth Drexel, Toni Berger, Fritz Strassner. Den Lebensweg Karl Obermeiers nachgezeichnet hat der Autor, Journalist und Biograf Roland Ernst. Mehr als 50 Stunden Filmmaterial hat er durchforstet und Zeitzeugen und Kollegen befragt und ein vielseitiges Porträt dieses bayerischen Ausnahmeschauspielers geschrieben. Hier in Heimatlesen haben Sie die Gelegenheit, dem Phänomen Karl Obermeier genauer nachzuspüren. Es liest Christian Jungwirth.
Der Rupp. Im Fernsehen war Karl Obermeier auch während der Jahre seines Kammerspielengagements 1975 bis 1979 ein gern gesehener, längst etablierter Schauspieler. Viel mehr als ein gut gebuchter Nebendarsteller war er allerdings nicht. Das sollte sich 1979 ändern. Regisseur Kurt Wilhelm hat in diesem Jahr in einer Fernsehproduktion des Bayerischen Rundfunks eine große Rolle für ihn, die Karl Obermeier später selbst als die wichtigste Filmrolle seines Lebens ansah. Der Rupp. Erzählt wird die Geschichte des Bauern Rupp, eines versoffenen, durch und durch amoralischen Mannes, der rücksichtslos seine eigenen Interessen durchsetzt. Das Wirtshaus ist sein Himmelreich, Bier und Schnaps sein Manner. Sein Ende scheint durch die eigene Ignoranz vorbestimmt zu sein. Der Zuschauer wird hautnah in diese Privatapokalypse hineingezogen, auf die er zielstrebig zusteuert. Vorlage des Films war der gleichnamige Roman von Ludwig Thoma, geschrieben 1921, im Jahr seines Todes. Wie reagiert ein Mensch unter dem diabolischen Eindruck, dass er wirklich nur ein Mensch ist und bleibt, mit grotesk verzerrter Selbstwahrnehmung und dem egomanischen Hang, immer das Richtige zu tun? Ludwig Thoma war ein Spezialist für menschlichen Zwiespalt, für Widersprüche und Abgründe. Zumal gegen Ende seines nicht allzu langen Lebens, als Thoma den Rupp schrieb, waren diese Untiefen der bevorzugte Ort seines eigenen Daseins. Als satirischer Revoluzer und Freigeist hatte er seine Schriftstellerlaufbahn begonnen und wurde schließlich zum hasserfüllten Antisemiten, der anonym 1920-21 eine Vielzahl von Hetzartikeln gegen Juden und Demokraten im Miesbacher Anzeiger veröffentlichte. Thomas Tod am 26. August 1921 machte wohl der Bestrebung ein Ende, Mitglied der noch jungen NSDAP zu werden. Ein unausgefüllter Aufnahmeantrag hat sich im Nachlass gefunden. Im Kollektivgedächtnis des 21. Jahrhunderts ist Ludwig Thoma meist als der ironische Märchenonkel der Lausbubengeschichten präsent. Dabei war er über weite Strecken seines Schriftstellerlebens ein exakter und enthüllender Chronist des Bauern- und Kleinbürgerlebens seiner Zeit. Mit dem Roman Der Rupp ist ihm ein fulminantes letztes Stück Großprosa gelungen, das von seiner Kraft und der sprachlichen Detailbesessenheit in den Dialogen her an jenen Ludwig Thoma erinnerte, der er in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg war. Es verwundert nicht, dass Drehbuchautor und Regisseur Kurt Wilhelm weite Strecken der wörtlichen Rede aus dem Roman streng 1:1 übernahm. Aber dass diese auch wirkungsvoll in Szene gesetzt wurde, verdankte er einem anderen. Ich habe das große Glück, dass Karl Obermeier der ganzen Abstammung nach genau aus dieser Gegend von diesen Bauern kommt, der Dachauer Gegend, dass er diese Sprache perfekt als seine Muttersprache beherrscht, bekannte er in einem Fernsehbeitrag während der Dreharbeiten. Was bis heute, mehr als 40 Jahre später, an diesem 1979 ausgestrahlten Fernsehzweiteiler so beeindruckt, ist die authentische Direktheit dieses groß angelegten Charakterepos, in dem Karl Obermeier die ganze Kunst seines Könnens auszuspielen vermochte. Aber auch andere, heute nicht mehr so bekannte Darsteller wie beispielsweise die große Franziska Liebing, die die alte, quasi zur Familie gehörende Magd Loni spielte, die dem Rupp einst Geld geborgt hat, weil er wieder einmal sein Salär verprasst hatte. Für Rupps Tochter Leni, Traudl Bogenhauser, und die beiden Söhne Kaspar, Werner Rohm, und Michel, Michael Lerchenberg, ist sie im Laufe der Jahre zu einer Ersatzmutter geworden. Vor allem Michel, der das Gymnasium besuchen muss, weil sein Vater will, dass er Geistlicher wird, hängt besonders an ihr. Doch nun ist er bereits das zweite Mal durch die Schulprüfung gefallen. Keinesfalls möchte er wieder zurück aufs Gymnasium. Er hat weder Lust noch das Talent, Pfarrer zu werden. Er möchte lieber eine landwirtschaftliche Schule besuchen. Doch dazu fehlen ihm die finanziellen Mittel und als zweitgeborener Sohn ist es ihm auch verwehrt, den Hof zu übernehmen. Die todkranke Loni will ihm helfen und ihm ihr letztes Geld schenken sowie die Schuldscheine seines Vaters vererben. Bereits auf dem Sterbebett bittet Loni Michael inständig darum, unbedingt einen Notar zu konsultieren, um ein entsprechendes Testament abfassen zu lassen. Ihre Tage sind gezählt und Loni ist außerdem von der Angst getrieben, dass ihr einziger Verwandter, ein krimineller Neffe, sich das Erbe unter den Nagel reißen könnte. Da Michel noch nicht volljährig ist, soll sein Vater, der Rupp, alles regeln. Doch es ist Erntezeit. Immer wieder sagt er daher die Fahrt in die Stadt ab. Loni verfällt gesundheitlich immer mehr. Der Rupp befürchtet, seine greise Magd könne der Kirche ihr Geld vererben. Da sein jüngster Sohn der Nutznießer dieses Erbes sein könnte, kommt ihm gar nicht erst in den Sinn. Er spielt daher auf Zeit. Was er aber nicht weiß, die Zeit arbeitet gegen ihn. Er glaubt allen Ernstes, die Lage im Griff zu haben. Seine Durchtriebenheit macht ihn blind und nachgerade blindlings flieht er in ein neues, großes Unglück. Denn als der Rupp wieder einmal vom Gerichtsvollzieher besucht wird, macht er sich als letzten Ausweg nun doch auf den Weg zum Notar, um den Wunsch Lonis nach einem Testament zu erfüllen. Unterwegs nimmt er einen sogenannten Schmuser mit, der gegen Bezahlung die heiratsfähigen Bauerntöchter an unverheiratete Bauernburschen vermittelt. Fatalerweise kennt dieser den Pfleiderer, den kriminellen Neffen der alten Loni, was zu tragischen Folgen führen wird. Als die beiden endlich in der Stadt sind, gelingt es dem windigen Schmuser, den Rupp ins Wirtshaus zu locken, mit der Begründung, der Notar sei sowieso erst am Nachmittag in seiner Kanzlei anzutreffen. Es kommt, wie es kommen muss. Mit zwei weiteren dubiosen Gestalten spielen die beiden Karten. Natürlich wird der Rupp betrogen und verliert sein letztes Geld. Als er endlich doch beim Notar aufkreuzt, muss er feststellen, dass der nicht mehr in seiner Kanzlei ist. Ein paar Tage darauf ist die alte Loni tot. Ihr Testament konnte sie nicht mehr abfassen lassen. Die Dramatik nimmt ihren Lauf. Vermutlich vom Schmuser ins richtige Bild gesetzt, erhebt der Pfleiderer Anspruch auf das Erbe seiner Tante. Es kommt zur Gerichtsverhandlung, bei der der Rupp einen Meineid leistet. So in die Enge getrieben, sieht er für sich keinen anderen Ausweg mehr und erhängt sich. Rupps Witwe übergibt ihrem Sohn Kaspar den hochverschuldeten Hof. Michel muss Knecht werden und wird es sein Leben lang bleiben. Karl Obermeier konnte in dieser Rolle geradezu explodieren. Die feinsten Nuancen seines vielseitigen Talents kamen zum Tragen. Das zeigte sich in jeder kleinen Szene dieses Zweiteilers. So beispielsweise gleich im ersten Auftritt Obermeiers. Der Rupp sitzt betrunken im Gasthaus, eigentlich soll er seinen Sohn Michel vom Bahnhof abholen. Er steigert sich aber in kürzester Zeit in eine Aggressivität sondersgleichen hinein, lamentiert, hadert, ätzt und legt sich händelsuchend mit den Gästen des Wirtshauses an, bis diese sich angewidert abwenden, man ihn hinauswirft und er im Graben seinen Rausch ausschläft. Eine starke Szene für Obermeier, in der er mehr als nur einen betrunkenen Klamaukig spielt. Wie er die Verachtung des Ruhrbauern gegenüber Gott und der Welt und insbesondere gegenüber seinem Nachbarn, den er beschuldigt, für seine wirtschaftliche Misere verantwortlich zu sein, geradezu hinausspeit. Schauspielkunst vom Besten, was Bayern zu bieten hat. Grandiose, eindringlich auffüllende Szenen in diesem Film, die Obermeiers Talent voll zur Entfaltung bringen, zeigen, wie unentrinnbar der Strudel aus Alkohol, Hass, Gewalt und Schuldzuweisung den Ruhrbauern schließlich in den Abgrund reißt und seine eigene Familie mit. Als Kontrast zu dieser Urgewalt stehen die intimen, beinahe geflüsterten Gespräche zwischen ihm und seiner im Film zerbrechlich wirkenden Ehefrau Afra, gespielt von der zu diesem Zeitpunkt bereits an Krebs leidenden Schauspielerin Gertrud Kückelmann, die sich kurz nach Ende der Dreharbeiten das Leben nahm. Sie, die langjährige Geliebte des Schauspielers Oskar Werner, stürzte sich aus dem Fenster der Wohnung ihres Bruders, des Filmemachers Norbert Kückelmann, der Karl Obermeier nur wenige Monate nach der Erstausstrahlung des RUB am 2. Juni 1979 im bayerischen Fernsehen eine wichtige Rolle in seinem später preisgekrönten Film »Die letzten Jahre der Kindheit« geben sollte. »Die letzten Jahre der Kindheit«. Manchmal werden die Zuschauer eines Films zu bedenkenswerten Zeugen. Was sie sehen, mag erfunden sein. Die Welt, in der die Geschichte spielt, ist es aber nicht. Man könnte von einer Fiktion der Realität sprechen oder von einer fiktionalen Dokumentation. Ein solcher Film ist »Die letzten Jahre der Kindheit« von Norbert Kückelmann, Drehbuch, Regie, Produktion. Ein Film, der Schmerzen verursacht. Man kann einer Ohnmacht zuschauen und das gleich aus zwei verschiedenen Perspektiven. Aus der der Angehörigen des Protagonisten und aus der seines fassungslosen Betreuers. Das ist die Geschichte von Martin Sonntag, gespielt von Gerhard Gundl, die auf einer wahren Begebenheit beruht. Martin ist 13 Jahre alt und längst auf der schiefen Bahn. Bereits mit 7 Jahren bricht er einen Automaten auf, später sind es Baubuden. Er wird gefasst und landet in einem Erziehungsheim. Das ist erst einmal ein Glück, denn ein Betreuer kümmert sich dort intensiv um ihn. Martin vertraut ihm. Doch das Jugendamt genehmigt keine weiteren Mittel und der Junge flieht enttäuscht aus dem Heim, das für ihn nun ein Hort des kompletten Versagens ist, eine mit Mauern umzogene Ausweglosigkeit. Er wird erneut straffällig, dieses Mal jedoch muss er ins Jugendgefängnis. Noch in der Untersuchungshaft erhängt er sich. Karl Obermeier ist in der winzigen Rolle von Martins Vater zu sehen. Sicher, da wäre seitens des Drehbuchs mehr drin gewesen, so ist der Vater leider eine Randfigur. Dennoch, was Obermeier in diesen wenigen Szenen zeigt, ist sehenswert. Ein Mann, dem der eigene Sohn entglitten ist, der vielleicht auch nie eine Chance hatte, ihm ein Vorbild zu sein. Im Abspann wird wieder einmal Karl Obermeiers Name falsch geschrieben. Statt Obermeier mit YR ist dort Obermeier mit AI zu lesen. Der preisgekrönte Film in der Erstausstrahlung am 19. September 1979 ist noch heute sehenswert und löst Beklemmungen aus, gerade auch, weil vieles so vorhersehbar scheint. Es ist auch eine Geschichte des Scheiterns sämtlicher therapeutischer Bemühungen, wenn von der Bürokratie erst einmal Subventionen gestrichen werden. Die Botschaft des Films, Therapie vor Strafe bei Jugendlichen zu setzen, ist bis heute eine in der Realität vielfach uneingelöste Absichtserklärung. Am Bayerischen Staatsschauspiel. 1979 war nicht nur das internationale Jahr des Kindes, es war vor allem ein Jahr der großen weltweiten Umstürze und Umbrüche. In Persien wurde der Schah gestürzt, in Kambodscha die Roten Khmer vertrieben. Der Koch Eckhard Witzigmann erhielt mit seinem Restaurant Aubergine als erster Deutscher 3 Sterne im Guide Michelin und der seit 1972 am Bayerischen Staatsschauspiel, sprich dem Münchner Residenztheater am Max-Joseph-Platz, als Intendant fungierende Kurt Meisel, Schwiegersohn des großen Komödianten Theo Lingen, verpflichtete in diesem Jahr Karl Obermeier fest an das Haus. Diesem großen Theater blieb er bis zu seinem Tod verbunden. Der Österreicher Meisel war ein anerkannter Schauspieler, ehe er eine zweite Karriere als Regisseur startete. In München ab 1972 als Intendant berufen, gelang es dem Talentesammler, so unterschiedliche Schauspieler und Regisseure wie Ingmar Bergmann, Walter Schmiedinger, Rita Russek, Ruth Drexel, Hans Brenner und eben Karl Obermeier an sein Theater zu binden. Kurt Meisel, Verehrer des Dichters Thomas Bernhard, kannte wohl dessen berüchtigtes Bonmot aus eigenem, oft sicher qualvollem Erleben. Einen Schauspieler mit Talent findet man so selten wie ein Arschloch im Gesicht. Kurt Meisel setzte am Resi vor allem konsequent auf Publikumserfolge. Was als Stück oder Inszenierung nicht zog, wurde schon nach kurzer Zeit abgesetzt. Es war eine publikumsorientierte, eher konservative Bühne, die sich dennoch für ihre Verhältnisse den Luxus erlaubte, immer wieder dazwischen auch unkonventionelle Stücke aufzuführen. Davon konnte ein Schauspieler wie Karl Obermeier nur profitieren und die Stücke in ihren Inszenierungen auch von ihm. Denn immerhin war Obermeier zu dieser Zeit schon ein bekanntes Fernsehgesicht, der zwar in München noch Tram und U-Bahn benutzte, aber immer öfter auch angesprochen wurde. Man erkannte ihn auf der Straße. Die erste Inszenierung, in der Karl Obermeier im Herbst 1979 am Residenztheater mitspielte, war genau ein Stück nach seinem Geschmack. In ihm kam alles zusammen, was den Schauspieler Karl Obermeier besonders zu interessieren schien. Der diabolische Untergrund heimatlicher Gefilde genauso wie eben anfassbare, echte Charaktere, die er kannte und genauer zu erkennen vermochte. Nichts weiter als ein starker Stamm. Nichts ist so unheimlich wie die eigene Heimat. Es stimmt wohl, die größten Gefahren lauern bekanntlich im Bekannten. Wer vor lauter Bäumen nicht den Wald sieht, übersieht selbst den stärksten Stamm. Die eigenen Erfahrungen ihres künstlerischen Scheiterns machte die Dramatikerin Marie-Louise Fleißer in ihrem späten Stück »Der starke Stamm« zum Thema. Aber niemals gleitet das Stück ins vordergründig Autobiografische ab. Die soziale Kälte der deutschen Nachkriegszeit mit ihrem erbarmungslosen Streben nach wirtschaftlicher Prosperität steht für eine Gesellschaftskritik, der man sich auch heute noch nur schwer entziehen kann. Das Volksstück von Marie-Louise Fleißer ist daher zu Recht ein Klassiker der Bühnenliteratur geworden. 1950 in den Kammerspielen uraufgeführt, wurde es nach der Zeit mit Karl Obermeier erst am 23. Januar 2020 wieder im Münchner Residenztheater inszeniert. Erzählt werden die Wirren und Niederträchtigkeiten der Familie Bitterwolf beim Leichenschmaus. Man schachert um Habseligkeiten, die Sprache der Figuren ist entlarvender Kunstdialekt, die Worte der Gierigen und doch seelisch Vereinsamten. In der Inszenierung von Dieter Giesing, seine zweite Arbeit am Residenztheater nach den Geschichten aus dem Wienerwald 1978, traten alle jene Schauspieler auf, die im kritischen Volkstheater Rang und Namen hatten. Hans Brenner als Sattlermeister Leonhard Bitterwolf, Ruth Drechsler als seine geldgierige Schwägerin Balbina Pulheller und Karl Obermeier als Bitterwolfs Schwager, über den der Münchner Merkur schreibt, aus dem Schwager macht Karl Obermeier das grimmige Porträt einer abgehalfterten Machtperson. Darüber hinaus die junge Gundi Ellert als erotisch angehauchte Magd Annerl, der knarzige Ludwig Würr, Altmeister Beppo Brehm und der wunderbare Schauspieler Toni Berger als hinterlistiger Metzgerjackel. 10 Jahre später sollten Ruth Drechsler als Wirtin Paula und Toni Berger als Metzger Kometensepp in Franz Xaver Bogners Fernsehserie zur Freiheit wieder ein schlitzohriges Pärchen abgeben. Und Hans-Jürgen Buchner von Heindling sang dazu als Ohrwurm resümierend: Paula, Paula, es ist zwar traurig, aber es ist wahr, das Einzige, was wirklich Zeit auf der Welt für die ist Geld. Der Münchner Merkur urteilte nach der Premiere vom starken Stamm am 24. November 1979 in den Kammerspielen euphorisch und sprach von einem Durchbruch des Bühnenbayern. Mächtige Applauswellen für die Schauspieler und den Regisseur. Man sollte einen Stadtteil nach ihm benennen. Das dürfte Dieter Giesing gefreut haben. Die Überführung. Immer wieder hatte Karl Obermeier Rollen im Komödienstadl übernommen. Autor der Stücke war oft Georg Lohmeier gewesen. Durch die von ihm geschriebene Serie »Königlich-Bayerisches Amtsgericht« hatte er für sich den Status eines leger gesinnten Monarchisten erarbeitet. Diese Positionierung in der Riege bundesweit bekannter Bayern baute Lohmeier kontinuierlich aus. 1974 gründete er den »Bund Bayerischer Patrioten«, der die Rückkehr Bayerns zur Monarchie forderte. In einer Zeit, in der der Freistaat sich weltoffen und liberal gab, war Lohmeier durchaus ein Verfechter eines freundlichen, gütigen Absolutismus, der freilich nie ganz ohne Selbstironie war. Wie jeder bayerische Autor oder Kabarettist hatte der Weg zur Kunst auch bei Georg Lohmeier den Umweg über ein kirchliches Amt genommen. Er hatte sogar das Priesterseminar in Freising, Obermeiers Geburtsstadt, besucht und sich dort mit Josef Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt XVI., angefreundet. Allerdings endete die theologische Karriere Georg Lohmeiers sehr schnell. Schuld daran war natürlich eine Frau. Wer wie er von der Theologie vor allem den Bereich der Wunder und Gleichnisse in sein wuchtiges Poetenherz geschlossen hatte, studierte danach selbstverständlich Theaterwissenschaft und Kunstgeschichte. Ganz nach Thomas Bernhards Diktum: Das Dorf hat die Kirche, die Stadt das Theater. Diese Form der Ästhetik ließ er auch bei seiner Forderung nach der Wiedereinführung der Monarchie mitschwingen. Die Heimat seufzt nach einem schönen König. Nicht, weil wir unbedingt einen brauchen, sondern weil es schöner wäre. Durch Lohmeiers Initiative wurden viele König-Ludwig-Vereine gegründet. Das ist die eine Seite des Autors, der durch seine Stücke Karl Obermeier immer wieder kleine und auch größere Rollen verschaffte. Wer bei Lohmeier das Fernsehgerät einschaltete, wusste, was ihn erwartete. Alles, was aus der Feder Lohmeiers kam, war deftig, irgendwie immer monarchistisch und so bayerisch, wie Bayern niemals war. Aber dann gab es 1979 einen Film, der alles, was man von Georg Lohmeier bis dahin gesehen hatte, in Frage stellen musste. Die Überführung hatte rein gar nichts von einer Komödie. Der Film war düster und erinnert aus heutiger Sicht viel mehr an eine Netflix- oder HBO-Serie als an einen Fernsehfilm eines ARD-Senders. Einen Monat vor der Premierenaufführung des Starken Stammes am Residenztheater konnte man Karl Obermeier in diesem starken Stück bayerischer Literatur sehen, das Autor Georg Lohmeier im Untertitel »Die feuchte Ballade einer Freundschaft aus den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg« nennt. Die Überführung spielt in Niederbayern und ist die düster-skurrile Geschichte der Freundschaft zwischen dem kriegsversehrten Martel, Karl Obermeier, dem ein Arm fehlt, und dem Schecksbräu, der vor Werder ein Auge verloren hat, Toni Berger. Trost finden die beiden im Suff. Sie sind verschrien. Der Erste Weltkrieg hat ihr Leben ruiniert. Sie haben die Grabenkämpfe erlebt und sind als schwer gezeichnete wiedergekommen. Nur ihre Heimat hat sich nicht verändert. Dieser Riss zwischen Realität und der Sicht, wie die beiden diese Wirklichkeit wahrnehmen, immer mit den drei Augen der Kriegstraumatisierten, ist die unaufhaltbare Tragödie, in der sie Halt für ihre beiden verunglückten Existenzen suchen. Dieser Krieg war für sie auch eine religiöse Höllenfahrt. »Dieser Scheißkrieg, 4 Jahre lang dieser Teufelskrieg«, klagt Martel gleich in der Auftaktszene unter fahler Wintersonne. »Martel, es gibt kein Teufel«, kontert der Schecksbräu. »Da kann unser hochwürdiger Pfarrer nur so scharf predigen. Es gibt nicht. Der Teufel ist im Wald von Annankur verreckt.« In kraftvollen, an Ödin von Horvath erinnernden Dialogen und eindringlichen, langen, bis ins Absurde abgleitenden Szenen arbeitet Georg Lohmeier in seinem Drehbuch Stück für Stück den psychischen und physischen Verfall von zwei Jugendfreunden aus, die zwar der Kriegshölle entkommen sind, aber bis zum bitteren Ende unter ihr leiden werden. Das Leid wird vor allem von einem Gelübde, das sie vor Verdun gegeben haben, dominiert. Wenn sie lebend aus dieser Hölle kämen, wollen sie einmal jährlich nach Altötting wallfahren und nie wieder im Leben arbeiten, um das Leben zu genießen. Doch Letzteres gelingt nicht recht, denn Martel hat ein Magenleiden. Er verträgt kaum noch Bier. Dieses Bauchweh ist wohl auch der Schmerz, den er empfinden muss, wenn er die Welt sieht, die ohne ihn nahezu wieder in alten Bahnen weiterläuft, während er aller Hoffnungen beraubt ist. Karl Obermeier reduziert sein Spiel auf wenige Bewegungen. Oft stiert er einfach nur ins Leere. Eine Leere, die das Kriegsgrauen hinterlassen hat. Wie so oft ist es genau dieses reduzierte Spiel Obermeiers, das vollendet die ganze Hoffnungslosigkeit und Tragik dieser Figur wiedergibt. Vielleicht weiß Martel, dass er sterben wird. Er sagt es aber nicht. Stattdessen sucht er auf Anraten der Brennberger Lies, die von der grandiosen Maria Stadler gespielt wird, eine Jungfrau aus der Umgebung auf, die allein ihn von seinem Leiden befreien kann. So macht er sich zusammen mit seinem Freund auf den Weg zu einer Wallfahrtsstätte. Immer wieder tauchen dabei, wie ein beständiges Memento Mori, die unerträglichen Bilder der Schlacht von Verdun auf. Regisseur Kurt Wilhelm bettet hier kunstvoll Originalaufnahmen aus dem Ersten Weltkrieg in die Szenerie einer apokalyptischen Winterlandschaft ein, die sicher nicht ohne Grund an die winterlichen Gemälde eines Peter Bruegel, Hendrik Averkamp oder Otto Dix erinnert. Das Ganze wird von einer Musik untermalt, die den Vergleich mit Arnold Schönbergs Verklärter Nacht nicht zu scheuen braucht. Komponiert hat sie Rolf Wilhelm, der Bruder des Regisseurs, der in dieser Zeit auch die Musik für Ingmar Bergmans »Das Leben der Marionetten« schrieb. Ein Pfeifen genügt oftmals, wenn der Martel und der Schecksbräu mit ihrem Pferdeschlitten durch die vom Mond fahl und schemenhaft erleuchtete Landschaft fahren, und schon haben sie Verdun wieder vor Augen. Diese Schreckensbilder gehen den beiden nur im Suff vollständig aus dem Kopf. Sie suchen verzweifelt für Martel eine Jungfrau. Der Pfarrer versucht, ihm den Alkohol als Teufelszeug auszureden. Angestachelt von Anna, der Frau des Schecksbräu, dargestellt von der wunderbaren Christa Berndl, und Agnes, der Frau des Martel, verkörpert von einer herrlich naiven Ilse Neubauer, redet der Pfarrer, den mit moralinsaurem Brummton Reinhard Olszewski brillant mimt, auf die beiden ein. Doch das Leiden hat kein Ende. Erst ein Sanitätsrat, ein alter Freund vom Schecksbräu, findet heraus, dass es sich bei Martel um ein großes Magengeschwür handelt. Er rät den beiden, sich sofort nach Altötting zu begeben. »Mein Freund, der Dr. Müller in Altötting, das ist ein mutiger Chirurg, der hat das auf 1, 2, 3. Altötting ist ein angenehmer Ort. In der Gegenwart von unserer lieben Frau ist das ein Kinderspiel. Glückt's, ist es kein Zufall.« Glückt's nicht, ist es ein schöner Exitus. Die Fahrt nach Altötting nimmt sich beinahe als fröhliche Reise zu einer Kur aus. Doch auf der Fahrt kommen bei Martel die ersten Todesahnungen. Regisseur Kurt Wilhelm zeigt die düsteren Bilder der Volksfrömmigkeit. Auch hier scheinen wieder Gemälde für die Szenen Pate gestanden zu haben. Man fühlt sich beispielsweise an Wilhelm Leibls »Drei Frauen in der Kirche« erinnert. Altötting, der berühmte bayerische Wallfahrtsort, wird zum wahren Point of No Return. Denn Martel überlebt zwar die Operation, die nächsten Tage erlebt er aber nicht mehr. Auf dem Sterbebett trinkt er mit seinem Spezi Schecksbräu ein letztes Bier, das eine Nonne bringt und ihm zum Mund führt. Ergreifend die Szene des Sterbenden. »Agnes«, sagt er und schaut ins Leere und stirbt. Seine Frau sitzt apathisch neben dem Bett. Damit ist Obermeiers Rolle in dem Film beendet. Doch für Toni Berger beginnt nun der eigentliche Teil, der dem Film seinen Titel gibt. Er hat sich in den Kopf gesetzt, seinen Freund Martel persönlich heimzubringen. Durch die düstere Schneelandschaft, mitten durchs Faschingstreiben, gleitet der Pferdeschlitten dahin. Die Schneelandschaft ist eine Seelenlandschaft. Die Heimat scheint beinahe schon das Totenreich zu sein. Kurt Wilhelm zeichnet in großartigen, mythischen Bildern. Doch der Schecksbräu geht in der johlenden, singenden Faschingsgesellschaft unter. Er trinkt, auf der Rückfahrt hat er Visionen von der Schlacht um Verdun, wirft sich in den Schnee, hört die herannahenden, pfeifenden Granaten. Er unterscheidet die Narren in ihren Kostümen nicht mehr von den heranstürmenden feindlichen Soldaten. Er glaubt, es sind die Abgesandten des Teufels. Der Teufel würde selbst kommen, um ihm den toten Freund zu entreißen. Die Beerdigung seines Freundes findet erst in der Nacht statt. Die Träger wundern sich, dass der Sarg so leicht ist. Der Schecksbräu liegt indessen unter der Bank des Gasthauses, gefangen in seinem Wahn, noch vor Verdun zu liegen. Für Regisseur, Autor und Schauspieler war diese Fernsehproduktion ein Wagnis, wenn nicht gar eine Mutprobe. Denn von Anfang an war klar, dass dieser Film exzeptionell werden würde. Lohmeyers Name garantierte nicht für das, wofür sein Name eigentlich stand. Dieser Film war keine Abendunterhaltung für vom Alltagsstress geplagte Zuschauer, die vor dem Bildschirm Entspannung suchen. Der Film bleibt am Ende unklar, lässt Fragen offen. War Martels Leiche wirklich nicht im Sarg? Hat sie der Teufel geholt, den es doch gar nicht gibt? Das offene Ende macht den zusätzlichen Reiz dieses dunkeldüsteren Films aus. Die Überführung ist, sehr zu Unrecht, leider beinahe ganz in Vergessenheit geraten. Dabei gehört er zweifelsohne mit zu den besten Filmen, die je für den Bayerischen Rundfunk gedreht wurden. Für Karl Obermeier war diese Rolle, in der Retrospektive gesehen, ein Meilenstein.